weil ich immer nach einem Buch gesucht habe, wo mal jemand dieses Gefühl von, ich wachse auf mit zwei Kulturen, habe ich nicht gefunden. Und ja, deswegen bin ich das einfach selbst angegangen und könnte auch jetzt 2, 3 Jahre danach nicht glücklicher drüber sein.
Herzlich willkommen! Du bist hier beim Medici Lesen Podcast gelandet, wo ich, Helen Daughtry, mit Buchclubmitgliedern und anderen spannenden Menschen darüber spreche, welche Rolle Bücher und Lesen in ihrem Leben spielen. Lass uns also nicht lang schnacken und einfach direkt in die Folge hüpfen. Herzlich willkommen, Mona. Ich freue mich sehr, mit dir heute über vor allen Dingen Bücher, über Lesen, welche Rolle Bücher bei dir im Leben spielen und vielleicht, wie sich das auch verändert hat. Aber vor allen Dingen auch gerne ein bisschen über Marokko zu sprechen. Und bevor wir jetzt damit starten, habe ich aber zwei Fragen an dich. Wo sind wir gerade und welches Getränk hast du uns mitgebracht?
Also erstmal hallo von mir. Ich freue mich total über die Einladung, weil ich ein großer Fan bin von Mädels, die lesen. Wir sind jetzt gerade, also wirklich sind wir gerade in meinem Arbeitszimmer vor meinem Bücherregal, aber das war bestimmt nicht deine Frage, weil mein Getränk kann natürlich gar nichts anderes sein als ein marokkanischer Minztee. Das heißt, wir sind, wo wäre ich denn jetzt gerade gerne? Wir sind in Marrakesch auf einer Dachterrasse. Mitten in der Medina, das heißt, unten hört man noch so die Geräusche aus den Gassen, aber es ist eine sehr hohe Dachterrasse, das heißt, man ist so ein bisschen raus von allem, hört das alles nur so dumpf, guckt über die Dächer der Stadt, sieht so vielleicht so einen Moscheeturm, vielleicht ruft auch gerade der Muezzin zum Gebet und man saugt diese ganze marokkanische Atmosphäre in sich auf und trinkt natürlich Minztee. Meiner ist ungesüßt, in Marokko wäre er sehr viel süßer.
Sehr viel süßer, ja.
Ja.
Ich finde, dass, also ich bin jetzt wirklich gedanklich schon in Marrakesch. Das hast du mega cool beschrieben. Ich habe auch vorher gedacht, Mona bringt bestimmt Minztee mit. Habe mir auch einen gemacht, ein bisschen mit Zitrone und Honig drin. Also auch ein bisschen anders als wahrscheinlich jetzt in Marrakesch.
Die
Aber
deutsche
ich freue
Variante.
mich, mit dir anzustoßen, mit einem Minztee.
Machen wir.
Ich bin selber auch voll der Marokko-Fan. Tatsächlich nicht ganz so sehr Marrakesch. Marrakesch stresst mich auch schnell, aber ich finde, gerade in Marrakesch ist dieser Effekt so besonders. Du bist in diesen wuseligen Gassen, die du beschrieben hast, und trittst durch eine Tür und plötzlich wie so Oase, Stille und irgendwie einfach nur erholsam. Ich finde, das hat man dann natürlich noch mal ganz besonders in Marrakesch, weil der Kontrast so stark ist. Was bedeutet für dich einfach auch Marokko, weil für mich ist es dann eben mehr das Urlaubs- oder zumindest Reiseland
Ja.
und für dich hat es ja doch noch mal eine besondere Rolle.
Ja, absolut. Also jetzt gerade ist es für mich auch ganz viel Reiseland, weil ich vor wenigen Tagen erst von einer 2-wöchigen Marokko-Reise wirklich wiedergekommen bin. Also es gibt auch viele Marokko-Aufenthalte, bei denen ich einfach in Anführungsstrichen dann bei der Familie zu Besuch war früher, immer in den Sommerferien. Mein Papa kommt aus Marokko, das heißt, ich habe da sehr viel Familie und Vater fliegt da auch schon mein Leben lang hin. Ich weiß nicht, war, keine Ahnung, bestimmt schon über 50 Mal mittlerweile da. Aber jetzt habe ich so gemerkt, im vergangenen Jahr war, glaube ich, das erste Jahr außer das 2020er Corona-Jahr, in dem ich gar nicht da war, weil irgendwie nur andere Urlaube anstanden. Und ich habe so richtig gemerkt, das fehlt mir so krass. Und habe dann für dieses Jahr gleich, ich glaube, 4 Marokko-Reisen geplant. Unter anderem eben die, von der ich jetzt gerade wieder zurück bin. Und da bin ich einmal von Fes im Norden, wo mein Vater geboren ist, also wo richtig auch so meine Wurzeln sind, runter in Richtung Südosten, in die Wüste und dann im Süden entlang bis zur Küste, Atlantikküste und dann hoch zum Mittelmeer, also wirklich 2500 Kilometer einmal durchs Land und habe da nochmal gemerkt, wie viel mir dieses Land gibt einfach durch seine Schönheit, ganz losgelöst jetzt von meinen Wurzeln oder meinem Hintergrund, aber eben auch zu wissen, es ist irgendwie auch mein Land und es ist auch mein Zuhause. Und wenn hier in Deutschland alle Stricke reißen, was ja leider auch gerade ein Gefühl ist, was manchmal aufkommt, bin am Tag der Europawahl wieder nach Hause gekommen, also danach, habe gedacht, ich muss mir da jetzt irgendwas kaufen in Marokko, vielleicht wandere ich da mal aus. Es ist schon ein besonderes Gefühl, da auch so verwurzelt zu sein. Es ist einfach ein ganz tolles Land.
Du hast es im Buch, glaube ich, auch so beschrieben, dass sich das immer eher wie eine Bereicherung angefühlt hat, ne, diese zwei Kulturen zu haben. Auch wenn du es irgendwie dann beschrieben hast als so halb-halb, ist es eher wie wahrscheinlich 1 + 1 macht 2. Also man hat
Ja.
irgendwie, man hat
Ja,
vielleicht
das ist.
mehr sogar als andere dann.
Ja, genau, aber das musste ich auch erst lernen. Ich glaube, das kennen auch ganz viele, die mit zwei Kulturen, also ich gehe wirklich weg davon zu sagen, zwischen zwei Kulturen, sondern wirklich die mit zwei Kulturen aufgewachsen sind, dass man vielleicht als Kind das gar nicht so sieht, sondern da war es immer eher wirklich so nervig, schon wieder zu Oma und Opa nach Marokko und alle anderen fahren nach Dänemark an den Strand. Und wenn ich da heute drauf gucke, denke ich, was für ein Wahnsinnsglück, dass auch wir uns das erlauben konnten, das machen konnten und immer so, ja, so diese zweite Kultur so mitschwang in unserem Leben. Aber als Jugendliche willst du einfach nur so sein wie alle anderen. Und dann, ja, hat mich das manchmal ein bisschen eher genervt. Aber je älter ich werde, und ich habe auch das Gefühl, da bin ich noch nicht am Ende, desto mehr weiß ich das wertzuschätzen auf so vielen Ebenen und bin ganz, ganz glücklich darüber, auch wenn manche Dinge dadurch vielleicht ein bisschen komplizierter werden. Auch damit habe ich mich ja beschäftigt, da auch in diesem Prozess des Schreibens. Aber am Ende ist es einfach wirklich genau das, wie du es gerade gesagt hast, eine Bereicherung, ja.
Ja, das ist echt schön. Ich habe mir einen Satz markiert. Also, ich spreche jetzt von deinem Buch Auf Basidis Dach für alle, die es noch nicht kennen.
Nicht so, als
Und
hätte ich schon fünf geschrieben, aber es klang jetzt so.
eins
Also,
von denen,
genau, eins der vielen.
eine der Fragen, die ich im Vorfeld auch tatsächlich für dich bekommen habe, war, ob du noch was planst. Da können wir sonst auch noch drauf
Ja.
eingehen. Aber du hattest hier geschrieben, noch ganz am Anfang von etwas, das für mich im besten Fall wichtig und für euch im schlimmsten Fall uninteressant werden könnte. Also ich denke, die Reaktionen im Nachhinein haben ja wahrscheinlich gezeigt, die wenigsten fanden es uninteressant. Aber was hat es für dich auch bedeutet? Vor allen Dingen, also das Schreiben natürlich, das hast du jetzt auch schon so ein bisschen beschrieben, aber auch das ja zu veröffentlichen, die Reaktionen von anderen darauf zu bekommen. Was hat das vielleicht auch für dich verändert?
Also das müsste ich, glaube ich, zweiteilen. Also erstmal das Schreiben an sich, inhaltlich jetzt gesehen, hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Und auch als ich diese Einleitung geschrieben habe, ich habe es tatsächlich chronologisch geschrieben und die Einleitung, also es waren wirklich meine Gedanken am Anfang, es waren die ersten Seiten. Da habe ich echt so gedacht, boah, ich weiß überhaupt nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Ich weiß nicht mal, ja, ich habe jetzt diesen Buchvertrag unterschrieben, aber ich weiß nicht mal, ob ich das wirklich irgendwann veröffentlichen möchte. Und ich habe auch gar keine Ahnung, ob das, also ehrlich, es war keine Koketterie, ob das irgendwen interessiert. Aber habe einfach diese Chance genutzt, weil ich glaube, das machen wir einfach viel zu selten. Diese Phase des Schreibens, die dann eben auch noch in dieses Jahr 2020 fiel, wo eh alles lahm lag, mich mal hinzusetzen und mir mal über so ein paar Dinge Gedanken zu machen, die immer so da waren. Also zum Beispiel das Thema Religion, das war immer irgendwie da in meinem Leben, diese beiden Religionen in meiner Familie und irgendwie ich so dazwischen. Und da habe ich auch, als ich dann das Kapitel geschrieben habe, mich wirklich hingesetzt und gesagt, jetzt sind so 2 Tage, an denen wird keine Zeile geschrieben, sondern du nimmst immer mal ein weißes Blatt Papier und malst mal so ein bisschen und überlegst, also versuchst das wirklich mal für dich zu sortieren. Also es war wie so eine Selbsttherapie. Und jetzt heute kann ich viel besser Menschen erklären, wie ich zu diesem Thema zum Beispiel stehe oder auch zu anderen als vorher, weil dieser Prozess so eine Struktur in meine Gedanken gebracht hat. Und als ich dann noch gemerkt habe danach, weil das war natürlich auch mein Ziel, das interessiert Menschen und ich komme in den Diskurs mit Menschen. Ich habe Lesungen gemacht. In Bochum zum Beispiel erinnere ich mich an eine. Da waren, ich würde sagen, 80, 85% nicht nur marokkanische Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene, aber ganz viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Und da haben wir so viel uns ausgetauscht und die haben sich so sehr darin wiedergefunden, gedacht, endlich hat es mir jemand aufgeschrieben. Und genau das war auch mein Gedanke dahinter, weil ich immer nach einem Buch gesucht habe, wo mal jemand dieses Gefühl von, ich wachse auf mit zwei Kulturen, zwischen zwei Welten, mit zwei Welten, wie auch immer, habe ich nicht gefunden. Und ja, deswegen bin ich das einfach selbst angegangen und ja, könnte auch jetzt 2, 3 Jahre danach nicht glücklicher drüber sein. Und ja, wenn dann die Reaktionen gut sind und ja, so viele Menschen auch Interesse daran haben, ist natürlich das größte Geschenk von allem. Also ein ganz großes Herz um dieses Projekt von
Ja,
mir.
Voll toll. Ich habe auch, also wenn ich an dich denke, ich weiß gar nicht, ob du das auch so bewusst gemacht hast oder ob sich das entwickelt hat, aber ich sehe dich eigentlich wie so eine Personal Brand, vor allen Dingen für Bücher und für Marokko tatsächlich. Und ich glaube aber, also du hast es ja auch so ein bisschen beschrieben, Marokko hat natürlich immer eine Rolle für dich gespielt, aber ich glaube, es ist durch diesen Schreibprozess ja auch irgendwie mehr in den Vordergrund getreten und vielleicht auch für die Öffentlichkeit bewusster geworden. Und auch Bücher hat sich ja eher wahrscheinlich so entwickelt, dass das so eine wichtige Rolle mittlerweile bei dir spielt. War das irgendwie, war das, weiß ich nicht, strategisch? Hast du dir das so überlegt oder ist das irgendwie passiert?
Ja, da war der große Masterplan
Ja,
und ich
genau,
hake
der
einen Schritt nach dem anderen
Lebensplan.
ab. Genau. Nee, das hat sich 100% alles so ergeben. Also, dass jetzt Marokko ein Thema ist, ist natürlich jetzt was, das näher lag für mich als Bücher, aber überhaupt auch, dass ich Social Media auch mache und gerne mache, dass ich, ja, dass ich den Weg auch journalistisch gegangen bin. Das Schreiben ist ja bei weitem nicht mein Hauptjob. Ich würde sagen, also ich musste das letztens mal irgendwie für so eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder so einen Erwachsenenquatsch musste ich das gewichten. Und da habe ich das Schreiben auf ein, maximal 2% gewichtet von dem, was ich tue, weil ich ja eigentlich journalistisch arbeite und mittlerweile ja mich vielmehr auch als Moderatorin identifiziere, die natürlich journalistischen Background hat, aber das ist eben meine Kernarbeit. Und das ist in diesem Bereich, in diesem Medienbereich voll oft so, wenn man mit Menschen spricht, die dann irgendwann ganz klar in einer Position sind oder ganz klar für bestimmte Themen stehen. Die allerallerwenigsten, ich kenne niemanden, hatte irgendwie so einen Masterplan oder eine Strategie, weil es auch super schwierig ist. Ich glaube, eine Strategie ist, kann sogar total hinderlich sein am Anfang, weil man sich da erstmal reinschmeißen muss. Man muss so ein Grundinteresse haben. Ich wusste, ich mag Geschichten, ich wusste, ich mag Sprache und Schreiben. Hättest du mich nach dem Abi gefragt, hätte ich gesagt, ich lande bei irgendeiner Zeitung und schreibe Reportagen. Dann kam das erste Praktikum beim Radio, dann kam das Volontariat, dann kam mein Studium. Auf einmal war ich beim WDR, war aber auch so, ja, was mache ich jetzt hier? Und plötzlich sitze ich bei 1Live im Büro vom Chef und der sagt, hey, wir besetzen unsere Büchersendung neu. Wie stehst denn du zu Büchern? Und ich war so, ja.
Hab
Also
nichts
ich lese
dagegen.
schon, ja genau. Ich habe nichts dagegen. Ich glaube, er hat mich gefragt, wenn du dich entscheiden müsstest, Musik hören oder ein Buch lesen. Da habe ich gesagt, ja, ganz klar, ein Buch lesen. Super, dann lass dir doch mal durch den Kopf gehen, dann machen wir ein Casting und zack, auf einmal moderierst du eine Büchersendung. Und dann werden Bücher auf einmal dein Lebensinhalt auf allen Ebenen. Jetzt sitze ich hier vor so 6 Metern Bücherregal. Das war mal 2000, weiß nicht, 17 war das ein Regalbrett bei mir zu Hause. So, und plötzlich ist dieses Thema da und entwickelt sich immer weiter. Das ist mega spannend, finde ich, das so nachzuvollziehen, welche Entscheidung oder welche Person auch, die man trifft, dann zu welcher Entwicklung führt und wo man dann vielleicht auch ganz bewusst sagt, nein. Dann gibt es wieder Tiefs, in denen man dann Dinge entscheidet. Zum Beispiel habe ich 2020 dann nicht nur entschieden, ich schreibe das Buch, sondern habe dann auch entschieden, zu einem Management zu gehen, zu einer Agentur. Das ist natürlich eine riesige Entscheidung, weil du auf einmal nicht mehr alleine arbeitest, sondern du hast da jemanden, ein Team an der Seite und ja, bist wie gesagt nicht mehr so alleine, aber hast natürlich auch irgendwie dann Menschen, denen du vertrauen musst und dich fragen musst, sind das die Menschen, ja, denen ich das auch so in die Hand gebe? War die beste Entscheidung, glaube ich, seit Jahren, aber es hätte auch nach hinten losgehen können, ne? Also so ein großes Rumtasten und sehr unstrategisch bis zu einem gewissen Punkt. Jetzt ist natürlich schon so die Frage, was ist so ein Langfristziel und wo will man hin und so. Aber am Anfang war es einfach so, hier bin ich und ja, wo treibt es mich hin?
Ja, super spannend. Und ich meine, mittlerweile ist es ja wirklich, also zumindest nach außen hin, sehr viel mit Büchern. Man sieht dich ja eigentlich, wenn es eine große Bühne in der Buchbranche, sage ich mal, gibt, sieht man dich ja meistens auch. Du hast den krass erfolgreichen Podcast mit Christine Westermann, Zwei Seiten, was ja vielleicht auch nicht so absehbar war, dass das auch so
Nee, gar
krass durch
nicht.
die Decke
Nee,
geht.
überhaupt nicht. Nee.
Und ja, im Radio bist du ja auch immer noch mit Büchern zu hören. Du teilst auch viel mit Büchern. Ich glaube, du wirst auch häufig gefragt, ne, wie machst du das? Wie liest du so viel? Und sagst dann ja auch, es ist ja auch dein Job. Ich glaube, du
Ja.
hattest das mal so beschrieben, ne? Du nimmst dir dafür ja auch dann die Zeit in deinem Alltag, um Bücher zu lesen, aber wie genau sieht das bei dir, wie sieht überhaupt so ein Tag bei dir aus?
Ja, das ist auch sehr, sehr also nicht sehr unstrukturiert. Ich glaube, ich bin schon strukturiert, aber dieser Alltag, den ich lebe, der Arbeitsalltag ist nicht so strukturiert. Also mein Kalender ist total bunt mit ganz vielen verschiedenen Farben drin, weil ich so einen Mix habe aus Dingen, die immer wiederkehren im Monat.
Hm.
Also ich weiß genau am Anfang eines Monats, es wird zwei Storys-Lesungen geben, die ich aufzeichne. Da stehen die Termine immer schon so für die nächsten 4 Monate oder so fest für mich. Ich moderiere 8-mal ungefähr die Aktuelle Stunde beim WDR, die Nachrichtensendung im Monat. Auch da stehen die Dienstpläne schon fest. Das heißt, das ist sicher, das mache ich. Ich moderiere einmal die Westart im WDR, eine Kultursendung, das steht fest. Und ja, dann kam jetzt vor einem Jahr eben zwei Seiten hinzu, ein Projekt, das ich komplett unterschätzt habe, also in jeglicher Hinsicht. Ich hatte Bock, mit Christine das zu machen, und also auch ganz persönlich Bock, und habe auch da immer nach einem Buchpodcast gesucht, der sich nicht nur mit Neuerscheinungen beschäftigt, sondern auch mal Backlist betrachtet und vielleicht auch eher thematisch angehaucht ist. Ich bin nicht so ein Fan von so viel literaturtheoretischem Gespräch. Also ich kann mich nicht so an so einzelnen Sätzen und Zitaten aufhängen und ne, so, sondern mir geht es immer eher um die Geschichte und was macht die mit mir, und Christine ist da sehr ähnlich. Ja, und das hat jetzt wirklich in dem Jahr jeglichen Rahmen gesprengt, auch also was das Lesen angeht. Ich glaube, meine Maximalanzahl an Büchern, die ich gelesen habe, war der Monat März, weil da war auch die Leipziger Buchmesse und Christine und ich haben viel vorproduziert. Ich glaube, da habe ich 13 oder 14 Bücher gelesen in einem Monat. Und klingt natürlich absurd, und es ist auch absurd, aber es ist dann im Prinzip in dem Fall so, wie wenn andere bei der Arbeit gerade eine stressige Phase haben und an einem großen Projekt arbeiten oder so und dann auch mal eine Nachtschicht einlegen. Also das Lesen ist dann für mich in dem Fall kein Hobby, sondern es ist mein Beruf. Und wenn das bedeutet, ich stehe um 6 Uhr auf und lese erst mal 3 Stunden und stehe dann auf um 9 und beginne den Tag, dann ist das komisch, im Bett zu sitzen und zu arbeiten, aber es ist dann halt so, es ist ein ganz anderes Arbeiten, aber in solchen Monaten fühlt es sich dann auch an wie Arbeiten. Also ne, so. Und neben den Sachen, die ich fix habe, habe ich dann halt viel so, auch so Veranstaltungsmoderationen und so und eben, ja, mal eine Lesungsmoderation oder die Buchmesse. Und das versuche ich dann immer alles so zusammenzupuzzeln im Kalender. Da trage ich mir nicht ein, wann ich lese, weil das Lesen ist dann eben in den Lücken, meistens eben morgens oder abends in der Bahn, weil ich viel unterwegs bin und so. Also Hörbücher auch oft dann beim Sport oder so. Also die nehmen schon wirklich einen großen Raum ein, aber es ist natürlich auch einfach geil. Natürlich auch
Ja.
einfach irgendwie ein Geschenk. Aber ja, ich will es auch nicht romantisieren, es ist auch manchmal schon anstrengend auch.
Und da bin ich auch total glücklich, tatsächlich, dass du das auch so ganz ehrlich sagst, weil das hast du ja jetzt auch mit der Sommerpause beschrieben, ne, dass du jetzt auch eigentlich bewusst nicht wirklich, glaube ich, liest, auch in deinem Urlaub jetzt nicht. Weil ich habe mich manchmal schlecht gefühlt, dass ich zum Beispiel fällt es mir manchmal richtig schwer, das Mädels, die lesen Buch dann anzufangen. Das schiebe ich dann
Ja.
ganz lange vor mir her und denke so, ach so, ja, jetzt bald besprechen wir es, jetzt sollte ich es vielleicht auch mal lesen, obwohl ich Lust auf die Bücher habe, aber weil es sich mehr nach, ich muss das natürlich überhaupt nicht, das ist ja meine, also ich könnte ja auch einfach nicht mitlesen, aber ist so ein bisschen mein Anspruch, ich möchte das eigentlich auch gerne, aber es fühlt sich so ein bisschen nach Verpflichtung an. Und dann lese ich so ganz viele andere Sachen, die gar nichts damit zu tun haben oder so, weil ich ja schon gerne lese. Aber so dieses, ich merke, ich kann gar nicht gut, ich nehme zum Beispiel auch schon, also eigentlich habe ich, glaube ich, noch nie so richtig Rezensionsexemplare oder so angenommen, da kommen ja bei dir auch wahnsinnig viele an, weil ich immer das Gefühl hatte, das baut bei mir eigentlich eher Druck auf.
Ja.
Deswegen war ich total froh, dass du das auch so mal ehrlich angesprochen hast. Also bist ja sowieso auch immer sehr, also ich finde eigentlich nie, dass du irgendwas nur positiv oder nur negativ darstellst. Du sagst ja wirklich einfach ehrlich, wie es dir damit geht. Und das hat mir total gut getan, dass du auch gesagt hast, jetzt mache ich auch mal ganz bewusst eine Pause beim Lesen.
Ja, und das ist wirklich, also das ist mir so extrem wichtig, weil ich genau dieses Gefühl kenne. Ich hatte das auch früher, dass ich so Buchbloggerin oder so gesehen habe, die mir dann am Ende des Monats ihren Stapel aufgestapelt haben mit Büchern, die sie gelesen haben. Und ich dachte so, boah, Ich habe ein halbes Buch irgendwie geschafft und das nicht mal gerne gerade irgendwie. Und ich bin überhaupt kein Fan davon. Das habe ich auch schon voll oft im Podcast mit Christine gesagt, dass Lesen so ein Wettbewerb ist. Und das ist ja auch, wenn ich euer Konzept richtig verstehe, überhaupt nicht das,
Nee,
was
genau.
ihr so verfolgt. Und ich, also genauso wie man, wenn man jetzt Sport macht oder irgendwie ein Musikinstrument spielt, das kann mir keiner erzählen, dass er das immer, das Üben, das Trainieren immer gerne macht. Aber wenn im Endeffekt daraus was Positives entsteht, kann man ja trotzdem ein Fan sein vom Lesen, auch wenn man nicht immer Bock drauf hat. Und jetzt gerade bin ich wirklich, also wir sind gerade in der Sommerpause von zwei Seiten. Ich habe jetzt Freitag erst wieder die nächsten Lesungen für Stories, zwei Bücher, die ich aber auch schon gelesen habe. Das heißt, die musste ich jetzt auch nicht lesen. Also ich hatte jetzt wirklich 4 Wochen, in denen ich nicht lesen musste, in Anführungsstrichen. Und dann sind wir da nach Marokko gefahren und ich saß hier vor meinem Regal, hatte natürlich ja 1000 Bücher noch, die ich hätte lesen können, und bin dann wirklich nur mit meinem E-Reader, ohne Plan und ohne Buch, in den Urlaub gefahren und habe dann da so ein Fantasy-Buch angefangen, was eigentlich gar nicht mein Genre ist, aber das ist für mich immer so, weil wir so super lange Autofahrten und so hatten, das ist für mich dann einfach ein, ich lasse mich mal treiben, eine ganz andere Geschichte. Ich habe dieses Das Reich der 7 Höfe. Ich weiß nicht, ob du irgendwie fantasymäßig unterwegs bist, aber es
Ja,
ist
aber
so,
ich habe es gehört auf jeden Fall.
ja, genau. Da bin ich jetzt bei Band 2 und es ist für mich total cool, einfach mal jetzt was ganz anderes zu lesen oder einfach auch gar nichts. Ich habe auch zwischendurch 2 Wochen kein einziges Buch angeguckt und genieße das einfach so sehr, gerade das nicht zu machen. Und es ist total okay. Und das ist was, das musste ich auch erst lernen, dass das nichts ist, wo man irgendeinem Ziel hinterherjagen sollte. Man kann da sich manchmal ein bisschen pushen, weil am Ende tut es einem vielleicht gut. Aber wenn man keinen Bock hat, dann kann man es auch lassen. Außer man muss dann halt. Und das geht jetzt bei mir bald wieder los. Aber darauf freue ich mich dann jetzt auch.
Ja, ich denke dann, so eine Auszeit hilft ja auch einfach, dass man wieder merkt, ach nee, ich habe da ja auch Spaß dran, so,
Genau.
ne? Nur wenn sich
Ja.
so dieser Druck aufgebaut hat. Also ich
Ja.
verstehe das total und ich fand das richtig toll, dass du das auch so beschrieben hast. Ich nutze meine Pause und wenn ich nicht möchte, dann lese ich jetzt auch einfach mal
Genau.
nichts.
Und so war es auch.
Ja, voll schön. Du hattest das ja auch schon mal beschrieben, dass du dann extra Genres und so liest, die du sonst vielleicht nicht auch beruflich irgendwie liest und dass das dann auch mal Fantasy sein kann. Und wir hatten letztes Jahr irgendwann auch das erste Mal ein Fantasy-Buch, weil wir, glaube ich, extra auch ein Fantasy-Motto quasi dann hatten. Und dann war das nicht das, was, also ich glaube, das hattest du jetzt noch nicht gelesen. Fühlt man sich so ein bisschen stalkermäßig, so als wüsste ich ganz genau, was du die ganze Zeit machst. Aber so,
Ich hau ja alles raus, also
du hattest
selber
auf jeden Fall
schuld.
mal was von TJ Klune gelesen, aber das
Ja,
war
genau.
dieses
Ich habe Mr.
Heims,
Parnassusheim für
ja,
magisch Begabte gelesen, ja.
genau, und wir hatten ein anderes von ihm. Ich überlege gerade irgendwie
Ja.
das erstaunliche Leben des Wallace Price oder so. Und ich war schon so ein bisschen skeptisch, aber ich hatte bei dir halt gesehen, dass du gesagt hast, es hat sich auch einfach wie so ein Wohlfühlbuch, ne, glaube ich, hattest du es beschrieben. Dann dachte ich,
Total.
okay, ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein und ich fand das total schön. Also es ist halt vielleicht nicht so sehr ein Buch, wo man auch wahnsinnig viel sich vielleicht austauschen kann, so weil es jetzt nicht extrem viel vielleicht irgendwie an Gefühlen wachruft, obwohl ich meine, in dem Buch ging es auch schon um den Tod und sowas. Also potenziell kann das ja Gefühle wecken. Aber ich fand es einfach schön, so dieses Gefühl mal wieder auch so zu haben, einfach nur zu entspannen beim Lesen. Weil ich mag das super gerne, wenn ein Buch was mit mir macht. Und so schätze ich dich auch ein. Aber ich glaube,
Ja.
manchmal ist es einfach schön, nur zu entspannen mit einem Buch.
Ja, total. Und genau das ist es, was mich dann auch immer, also das heißt immer jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal in diesen Fantasy-Bereich wirbt und auch in diesen Romantic-Fantasy-Bereich. Also es ist wirklich doppelt gar nicht das, was ich sonst lese. Aber das ist für mich einfach der Schalter, der sich dann umlegt im Kopf, dass ich so merke, ich überlege mir nicht, was kann ich den Autor, die Autorin dazu fragen. Ich überlege mir nicht, wie kann ich das jetzt zusammenfassen in unserem
Ja.
Podcast. Ich überlege mir nicht, wie kann ich dazu jetzt eine Rezension bei Insta machen, sondern Es ist einfach nur eine Geschichte, bei der sich irgendjemand irgendwelche skurrilen Gestalten ausgedacht hat, die alle unfassbar schön sind und natürlich sehr unrealistischen Sex haben und also, und das ist für mich wie so ein, einfach wie so einen richtigen Wohlfühlfilm gucken oder eine Serie, bei der man weiß, ich persönlich werde da jetzt für meine Weiterentwicklung meines Geistes nicht viel mitnehmen. Und ich werde auch wahrscheinlich, wenn ich das zuklappe, nicht mehr lange drüber nachdenken. Gibt bestimmt auch andere, bei denen das viel mehr auslöst, bei mir nicht. Einfach nur eine Geschichte, bei der ich es spannend finde, auch mal in andere Genre einzutauchen. Und das ist dann wieder auch Arbeit, ein bisschen für mich Hintergrund, also beruflicher Hintergrund, auch nicht so ganz den Bezug zu verlieren zu anderen Genres. Weil ich mich schon auch mal ein bisschen schlecht gefühlt habe, dass ich diesen gesamten Bereich New Adult, Young Adult, Fantasy und so, dass ich das so ein bisschen, ja, bei mir im Kopf gar nicht einsortieren kann. Und auch das ist dann cool zu sagen, ja, auch da habe ich die großen drei gelesen. Ich weiß, ne, so, was es bedeutet, wenn man von irgendwelchen Tropes spricht und so.
Ja.
Das finde ich irgendwie cool kann man, also ich sehe diese Bücher auch bis zu einem gewissen Grad kritisch, gerade was diesen romantischen Part angeht, vor allem wenn es junge
Ja.
Frauen lesen, aber trotzdem spannend, da mal so reinzutauchen in diese Welt.
Voll. Ich grätsch mal kurz dazwischen, weil ich dir unbedingt von etwas erzählen möchte. Und zwar von der Schmökerrunde. Den Begriff hast du, weiß ich, hier im Podcast, aber bestimmt auch auf Instagram bei Mädels, die lesen, schon das ein oder andere Mal gehört, dich aber vielleicht gefragt, was das eigentlich sein soll. Und deswegen gebe ich dir jetzt mal kurz einen Überblick. Als Teil der Schmökerrunde bekommst du im Grunde exklusive Buchclub-Inhalte und Zugang zur engen Freundesstory von Mädels, die lesen. Und weil das ja auch noch nicht super konkret ist, nenne ich dir einfach mal ein paar Beispiele. Also du kannst jeweils für die nächste Leserunde dein Wunschbuch ins Rennen schicken. Ich lose dann immer aus allen aus. Du kannst abstimmen, welches Buch als nächstes gelesen wird, weil das in der engen Freundesstory dann gezeigt wird. Du bekommst Zugang zum Mitgliederbereich auf medizilesen.de. Da findest du dann so Sachen wie Goodies, also zum Beispiel Rezepte, Mini-E-Books und so. Du kannst aber auch einen Kalender abonnieren, mit dem du dann keinen Leseabschnitt und auch kein Buchclub-Treffen mehr verpasst. Du kannst in die Chatgruppe der Schmökerrunde eintreten, die ist bei Instagram und kostenlos auch an so Veranstaltungen wie den digitalen Buchclub-Treffen oder auch den Koch- und Filmabenden teilnehmen. In der engen Freundesstory nehme ich dich dann außerdem so ein bisschen mit hinter die Kulissen von Mädels zu lesen, sodass du immer als erstes erfährst, wenn was Neues ansteht. Und on top gibt es auch immer wieder exklusive Gewinnspiele. Hört sich doch ziemlich gut an, oder? Du kannst jederzeit Teil der Gang werden. Wir freuen uns immer, dich willkommen zu heißen. Schau mal in die Shownotes, da habe ich dir den Link zur Schmökerrunde reingepackt. Und jetzt geht's zurück zur Folge. Ich hatte mal einmal, weil wir irgendwann, das ist sehr, sehr lange her, hatten wir auch, glaube ich, Young Adult, New Adult, ich weiß nicht mehr so genau, auch irgendwas in der Auswahl. Und ich dachte so, das ist auf jeden Fall ein Buch, dazu hätte ich nicht gegriffen. Ziemlich, also, weil die Cover sind ja auch irgendwie relativ ähnlich. Und ich dachte aber, das probiere ich jetzt mal aus. Und ich glaube, wenn man halt das sonst gar nicht liest, mir ist direkt aufgefallen, wie krass explizit die Sexszenen waren. Und ich dachte so, okay, wow. Also ich finde es eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man sich manchmal auch einfach selber sowas vorstellt oder so. Und es war so in your
Total.
face irgendwie.
Das ist
Aber
auch wirklich
ja.
der Punkt, womit ich am größten, also am meisten struggle. Also ich kann mir diese ganzen Drachen vorstellen und ich finde das cool, wenn die dann irgendwelche Verbindungen in die Köpfe von anderen haben und weil das ja, wenn man eher wirklich Belletristik liest, selten passiert irgendwas
Ja.
Übernatürliches, außer jemand driftet so ein bisschen irgendwas magisch-realistisches ab oder so. Aber das ist ja sehr dezent. Deswegen, ich finde das voll geil, wenn irgendwer auf dem Drachen fliegt und so. Aber wenn die dann anfangen, miteinander zu schlafen, für mich ist das immer so, also ich muss mich da ganz doll dran gewöhnen. Und das ist, also jetzt werden wir vielleicht, driften wir ein bisschen ab im Gespräch, aber ich finde das wirklich wichtig, weil ich immer so denke, wenn ich das gelesen hätte mit 15 oder so, ne, ich bin jetzt 30, so man weiß gewisse Dinge und man hat gewisse Dinge erlebt und ist irgendwie um Erfahrung reicher, aber wenn du mit 15 das liest und Da kommt irgendwie die Hauptfigur innerhalb von 3 Seiten 5 Mal, weil der sexy Drachenlord sie zweimal anguckt. So, kann unterhaltsam sein, aber es kann, glaube ich, auch gefährlich sein, wenn man sich als junge Person vorstellt, dass das so funktioniert und so ist. Man kann eigentlich das
Ja.
echte Leben ja nur enttäuschen. Deswegen würde ich, glaube ich, wenn es da eine Petition gäbe, auch schon überlegt, ob man das irgendwie anstößt. Ich fände es schon gut, wenn Bücher auch eine Altersbeschränkung hätten. Also FSK für Bücher ist was, was mir unverständlich ist, warum es das bisher noch nicht gibt, warum
Ja.
es das für Filme gibt, warum es das für Serien gibt, warum es bei Songs explicit Content gibt, der da markiert ist mit einem kleinen E oder so. Aber Bücher sind irgendwie komplett da rausgelassen, obwohl die ja viel mehr meiner Meinung nach noch anstellen können im Kopf. Als Filme oder mindestens genauso viel. Also ja, wenn da irgendwie mal einen Weg gäbe, dass mal so, ich weiß gar nicht, wo man das andocken müsste, aber ich fände es nur logisch, das vielleicht mal einzuführen.
Ja, ich überlege das auch gerade. Wäre das nicht sogar sonst was für so Stiftung Lesen oder so?
Ja, ich
Ne?
habe auch gerade an den Börsenverein des Deutschen Buchhandels oder so, also falls
Ja.
irgendwer zuhört, der da Connections hat, ich würde unterschreiben.
Mein Stift liegt bereit.
Genau.
Vielleicht noch mal ganz kurz zu deinem Buch zurückzukommen, weil die Frage war, wie lange du geschrieben hast. Ich meine, mich aus dem Buch zu erinnern, dass du, glaube ich, so ungefähr ein Jahr gesagt hast, aber auch, wie die Idee kam, weil du beschreibst am Anfang, du rufst deinen Papa an und sagst, ich schreibe ein Buch. Aber wie kam so dieser Impuls, auch deinen Vater anzurufen und zu sagen,
Ja.
ich mache das jetzt?
Das war Anfang 2020, also wirklich im Januar. Und ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, das war so ein Zeitpunkt, an dem sich nicht nur gesellschaftlich für uns alle voll viel verändert hat, sondern auch beruflich für mich war das, glaube ich, bisher so der wichtigste Shift, weil ich war da gerade in einem ziemlichen Tief. Und habe an ganz viel gezweifelt. Ich habe einen großen Fernsehcasting mitgemacht, wo mir sehr viel Hoffnung gemacht wurde. Und obwohl ich da sonst eher immer so bin, ja, gucken wir mal, habe ich da schon ziemlich mit gerechnet, dass das klappt, hat nicht geklappt. Dann wurde Ende 2019 der Stories offiziell Kanal bei Instagram eingestellt, den ich mit wahnsinnig viel Arbeit und Herz geführt habe. Zusammen mit einem Team und mit meiner Redakteurin damals von 1Live, mit ihr zusammen habe ich das gestartet für Funk, einen Buchkanal bei Insta, der dann abgesetzt wurde. Und ich stand da so und dachte, Gott, was mache ich denn jetzt und wo will ich eigentlich hin und ist alles richtig? Und dann in dieser Zeit habe ich nicht nur entschieden, dann eben jetzt zur Agentur zu gehen, zu Barbarella, mit einem Management zu arbeiten, sondern es kam auch ein Anruf von einer Literaturagentur. Die Agentin hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben. Und das ist schon vorher ein paar Mal passiert. Aber das waren immer so Anfragen, die dann auf den Stories-Kanal sich so ein bisschen bezogen haben. Und es ging immer darum, möchtest du nicht ein Buch schreiben über Bücher? Also, wie sortiert man sein Bücherregal? Welche Bücher sollte man gelesen haben? Wie entstehen Mängelexemplare? Also einfach die Buchwelt und ihre Hintergründe. Und das habe ich jedes Mal, ohne drüber nachzudenken, kategorisch abgelehnt, weil ich dachte, das bin ich einfach nicht. Das ist mir zu viel. Da sind wir wieder bei diesem Literaturtheoretischen. Also A, das ist ein Buch, also eine Referenz über Referenzen. Das ist mir irgendwie zu Meta. Und so sehr beschäftige ich mich damit in meinem Alltag auch gar nicht, sondern informiere da halt journalistisch drüber, wie entstehen Mängelexemplare auf diesem Kanal. Aber und wer bin ich, Menschen zu sagen, was sie lesen sollen? Generell ist es gar nicht meine Philosophie zu sagen, das und jenes sollte man gelesen haben. Und diese Agentin hat das auch erst gefragt und hat dann aber, als ich gesagt habe, nein, hat sie gesagt, dann sag mal, was du willst, ich mache alles mit dir. Und ich war so,
Oh,
okay. Und dann
wow.
habe ich wirklich am Telefon, habe ich ihr gesagt, und ich habe da vorher nie drüber nachgedacht, habe gesagt, also wenn, dann fände ich am interessantesten Marokko. Und sie so, ja super, was hast du denn da so zu erzählen? Und habe ich da einfach am Telefon so ein bisschen erzählt von meiner Familie und so. Und es war Januar, glaube ich, oder Anfang Februar. Und dann hat sie gesagt, pass auf, denk drüber nach. Wenn du sagst, du willst das machen, dann lass uns das jetzt machen, weil ich merke, ne, das sprudelt so aus dir raus und so, dann nehme ich das mit zur Leipziger Buchmesse. Die ist im März eigentlich, wurde dann da abgesagt, aber das ist eben so der Turnus. Da werden dann die neuen Exposés vorgestellt den Verlagen und die können dann entscheiden. Und dann habe ich wirklich innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, ein Exposé geschrieben für das Buch. Sie hat das an die Verlage verteilt und ich glaube, ich habe Ende März oder Anfang April den Buchvertrag dann unterschrieben. Also es geht dann in so eine Auktion und dann kann man entscheiden, welcher Verlag. Und ja, dann habe ich mich eben für Kiwi entschieden und dann habe ich von April geschrieben, ziemlich genau 8 oder 9 Monate. Dann hatten wir nochmal so 2, 3 Monate Lektorat und dann kommt der Satz, ne, dann liest man das noch 12 Mal und bis dann wirklich alles passt, dann welche Schriftart und so weiter, Cover, Riesending. Und dann hat der ganze Prozess wirklich von ich unterschreibe bis zu das Buch ist fertig, nicht da, aber fertig, waren es so 12, 13 Monate. Also es war super schnell, weil eben aber auch 2020 so ein Special-Jahr war und eigentlich alle meine anderen Jobs abgesagt wurden. Und dann konnte ich hier einfach genau hier an diesem Platz sitzen die ganze Zeit und nach Marokko reisen, was mir, glaube ich, auch total durch diese Corona-Zeit geholfen hat. Also ich war in dem Jahr, wie gesagt, nicht in Marokko und gleichzeitig so viel in Marokko wie noch nie in meinem Leben, gedanklich. Das war total, total schön.
Ja, cool. Also es ist ja irgendwie auch manchmal verrückt, ne, wie sich so Dinge dann ergeben, so dass das dann irgendwie doch einfach der richtige Zeitpunkt war. Was ich besonders toll fand, war auch, und was ich so zumindest, glaube ich, in der Art auch noch nicht so gesehen hatte, auch, oder ich glaube auch seitdem nicht unbedingt, ist, wie sehr du uns als ZuschauerInnen auch mitgenommen hast bei diesem Schreibprozess. Das fand ich total besonders, dass man überhaupt, und auch da hast du ja sehr ehrlich über Dinge gesprochen, dass man überhaupt mal wirklich ein Gefühl dafür bekommt, wie es zumindest bei dir ablief, ne? Das ist ja dann jetzt auch nicht unbedingt Blueprint, so ist es immer, aber dass man wirklich mal das Gefühl hatte, man ist dabei, wenn sowas passiert und nicht erst, juhi, ich habe ein Buch geschrieben, sondern ist dann, ne, so, dann, das ist auch cool. Aber dass man auch schon davor, auch bei vielleicht allen Zweifeln oder allen Herausforderungen oder so, schon so ein bisschen mit dabei war, das fand ich total besonders auch einfach.
Ja, das war jetzt natürlich bei mir auch besonders, weil mein Kanal zum Beispiel bei Insta eh auch schon natürlich Bücher als Fokus hatte und weil ich selber gemerkt habe, ich beschäftige mich, also es war ja dann 2020, also da habe ich mich schon 3, 4 Jahre sehr intensiv mit Büchern und der Buchwelt beschäftigt und habe jede Woche mit Autorinnen und Autoren zusammengesessen für eins live und mit denen geredet. Ja, nicht nur dann vorm Mikro, sondern natürlich trinkt man auch noch einen Kaffee vorher und redet und viel auch so über Verlage und so weiter. Aber trotzdem war ich so überrascht, wie viel ich einfach nicht wusste von so einem Prozess, wie entsteht ein Buch. Allein diesen Buchvertrag da liegen zu haben, darauf zu gucken, zu sagen, krass, sowas steht da drin, das wird da festgesetzt. So, das sind dann die Prozente, die dann von E-Book und vom gedruckten Buch, also es sind so ganz viele Glühbirnen waren so im Kopf. Und dann auch so ein Prozess wie entsteht ein Cover? Das war natürlich was, das hat sich dann total angeboten, auch auf meinem Kanal das dann umzusetzen. Da war ich bei der Grafikdesignerin, die das Cover erstellt hat und habe ein Interview mit der gemacht und habe die verschiedenen Cover-Entwürfe gezeigt, was es hätte werden können. Und das waren einfach alles die Dinge, die ich so wahnsinnig interessant fand und von denen ich dachte, wenn mir das jemand so zeigen würde, hat noch nie jemand anscheinend, sonst wüsste ich es ja, dann würde es mich interessieren. Und das ist, glaube ich, für mich der beste Weg zumindest, auch so zu überlegen, was für ein Content mache ich, was für ein Buch schreibe ich, was für Moderation mache ich. Immer das, was mich selber interessieren würde, das, was ich gerne selber lesen würde, sehen würde, weil das ist dann zumindest das Ehrlichste so von meiner Seite oder das Authentischste und nicht so sehr zu überlegen, was funktioniert jetzt am besten, weil das weiß man natürlich auch irgendwann, wenn ich nur das machen würde, was gut funktioniert, würde ich ganz andere Sachen machen. Ja, würde ich mich im Bikini irgendwo in Marokko an den Strand legen, dann würde ich meinen Mann vor die Kamera ziehen, dann, ne, würde ich viel mehr von der Wohnung zeigen, viel mehr Privates zeigen und Und das ist aber einfach, das ist total okay, wenn das jemand macht, aber das ist einfach irgendwie nicht mein Weg. So, und damit fahre ich emotional irgendwie ganz gut. Das klingt dann immer so aufgeräumt, aber es ist natürlich auch alles ein Prozess und da hat man auch mal Zeiten, wo man denkt, ah, das war jetzt nicht so schlau oder das hätte ich jetzt mal anders machen sollen. Aber ja, am Ende ist es ja auch alles, was man so macht, nichts, wo dann irgendwer zu Schaden kommt. Also mein Bruder ist Arzt, da denke ich immer, der kann in seinem Arbeitsalltag so, so viel mehr Menschen schaden als ich hier mit meinem, ich sitze vor Mikros oder vor Kameras und erzähle irgendwas. Also es ist irgendwie dann auch am Ende, ja, muss man es, glaube ich, alles nicht immer so wichtig nehmen, aber wenn man Spaß hat, ist das schon mal die halbe Miete.
Aber ich finde, gerade so in stressigen Phasen muss ich mir das manchmal richtig so vorbeten, dass ich denke, so,
Ja.
es ist, also es passiert jetzt im Grunde nichts, wenn ich das jetzt doch nicht mehr
Ja,
gerade schaffe, wenn ich jetzt
genau.
doch mal eine Pause mache oder sowas.
Ja, voll. Also selber auch jetzt bei der Podcast-Pause, wie sehr Christine und ich mit uns gerungen haben, ob wir jetzt mal 3 Wochen keine Podcast-Folgen machen, bis wir irgendwann da saßen und gesagt haben, uns tut es sehr gut, vielleicht tut es auch den Menschen gut, die den Podcast hören, weil ja, ist ja wie in einer Beziehung, wenn man sich mal kurz nicht sieht, dann ist das Wiedersehen danach schöner. Und jetzt sind wir in dieser Pause und es ist wirklich so egal, weil nächste Woche geht's weiter und dann ist es auch wieder da, so, ne?
Ja, und auch in diesem Podcast-Feed, das wird ja eigentlich auch gar nicht wirklich, also da müsste man schon das Datum dann verfolgen, so für jemanden, der später vielleicht kommt, ne? Man sieht so eine Pause ja nicht mal wirklich im Nachhinein.
Nein, und auch das ist das Gleiche ist ja mit Insta-Stories, aber so funktioniert ja auch dieser Algorithmus und so, dass der einem immer das Gefühl gibt, wenn ich einen Tag nichts poste oder 3 oder mein Gott, stell mal vor, ich mache sogar 2 Wochen Pause, dann bricht hier alles zusammen. Und am Ende ist es wirklich, keiner vermisst einen, niemand. Also ne, so die Menschen, die sehen einen dann, wie oft Leuten, denen ich wirklich doll folge, die auf einmal eine Story machen und sagen, ja, ich weiß, ich war jetzt 2 Wochen nicht da. Und ich dachte so, ah, krass, das ist mir wirklich null aufgefallen. Und das hat nichts mit dir zu tun, sondern einfach, weil hier immer was passiert. Was weiß ich, ob ich das jetzt nicht gesehen habe? Und das mal sich so vor Augen zu führen, dass es wirklich am allerbesten ist, wenn man das macht, so wie es bis zu der Grenze, wo es einem noch Spaß macht. Und sobald es einem irgendwie keinen Spaß mehr macht oder Druck oder ungesund wird, man dann auch einfach mal denkt, lass doch einfach mal, es ist auch einfach vollkommen okay, nicht immer zu performen. Dann wird es irgendwie entspannter und dann kriegt man meist auch wieder mehr Bock mehr zu machen. Also,
Voll, voll.
ja.
Ja. Gut, es wäre jetzt eigentlich ein gutes Abschlusswort, aber ich wollte dich noch zumindest eigentlich drei Sachen fragen. Ich habe so gedacht, ob man das in diesen 60 Sekunden schafft, die du manchmal als Reel hochgeladen hast, aber ich glaube, das kriege ich von meiner Seite aus gar nicht hin und ich möchte auch nicht bei dir jetzt Druck auslösen. Aber ich wurde gefragt, ob du Top 3 Empfehlungen, Orte oder Aktivitäten für einen Marokko-Aufenthalt hast?
Ja, also Top 3 ist total, ist wie als würde man mich
Voll
jetzt fragen, so
schwer,
deine
oder?
Top 3 Bücher, ja. In Marokko kommt es wirklich total darauf an, worauf man Bock hat. Aber ich kann ja jetzt mal die 3 Highlights so von unserer Reise, die wir jetzt gemacht haben, kurz aufzählen. Also ich glaube, wenn man noch nie in Marokko war, dann ist Fes, also die Stadt, in der mein Papa geboren ist, der ich mich auch ja ganz doll auch am Anfang des Buches widme, ist total interessant, die alte Medina der Stadt sich anzugucken, die ist UNESCO-Weltkulturerbe, die ist toll. Dann war ich total begeistert von der Nacht, die wir in der Wüste geschlafen haben, in der Sahara. Das war grandios, wenn man da die Chance so hat, unbedingt machen. Das ist jetzt vielleicht nicht was für den ersten Marokko-Urlaub, aber auf jeden Fall eine Reise wert. Und ich bin schon auch Fan von der Region Marrakesch, Agadir, der Süden, Essaouira, so die Orte. Habe jetzt aber auch auf dieser Reise noch mal viel, viel mehr Natur gesehen. Zum Beispiel im Dardestal waren wir, das war grandios. Und habe das große Glück und das vielleicht auch als kleine Ankündigung hier für alle, die Marokko interessiert. Im September darf ich für die ARD eine Doku drehen in Marokko. Das war auch mit ein Grund jetzt für diese Reise. Das heißt, ich weiß noch nicht genau, wann sie erscheint. Oktober, November, auf jeden Fall noch in diesem Jahr, gibt es eine 45-minütige Marokko-Doku mit mir, zu meinem Marokko sozusagen. Also, das werde ich bestimmt dann auch viel teilen und ist dann vielleicht auch interessant für alle, die mal
Ja.
Bock haben auf Marokko und da einen Einblick wollen.
Ja. Oder freue ich mich auch ehrlich gesagt schon total drauf. Da habe ich unzählige Themenvorschläge in deinen Fragesticker geschrieben, als du da abgefragt
Habe
hast.
ich gesehen.
Weil ich so dachte, oh,
Voll
das würde mich
cool.
auch noch interessieren.
Ja. Ja, man muss sich da wirklich, also auch diese Doku, ich habe sowas ja noch nie gemacht, ne? Das ist ja was ganz anderes nochmal, da vor so
Neue
einem Land zu
Challenge.
sitzen, zu wissen, man hat so und so viele Drehtage, also wir werden 9 Drehtage haben im Land und dann steht dir aber so ein ganzes Land offen. Und
Ja.
dann wird so gesagt, ja, was machen wir denn da jetzt so? Und ja, jetzt haben wir gestern Abend tatsächlich den Reiseplan komplett finalisiert und ja, im September wird dann da gedreht.
Ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
Ich auch.
Ist auch voll, voll schön, nochmal so eine neue Herausforderung zu bekommen. Also freue ich mich auch
Voll.
voll für dich. Aber ich
Danke.
freue mich vor allem auch auf das Ergebnis. Ich hatte, meine ich, unter anderem auch, glaube ich, gesagt, dass mich marokkanische AutorInnen, ich glaube auch marokkanische Frauen einfach, aber marokkanische AutorInnen interessieren würden. Gibt es zufällig auch Buchtipps vielleicht aus oder über Marokko, die du irgendwie uns geben kannst? Weil ich finde, oft ist gar nicht so leicht, zum Beispiel auch Bücher über ein Land zu finden. Weil wenn man dann Marokko in der Suchleiste eingibt, hat man halt eher Reiseführer als
Ja,
Bücher.
total. Also mein absoluter Lieblingsautor aus Marokko, der über Marokko schreibt, ist jetzt auch kein Geheimtipp, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, aber ist Tahar Benjelloun. Von dem habe ich, glaube ich, wirklich schon alles gelesen. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal in die Bücher zu schauen, die er geschrieben hat und so ein bisschen zu gucken, was einen da am meisten interessiert. Dann auch kein Geheimtipp, aber auch total spannend, auch sich da mal mit der Person zu beschäftigen, Leyla Slimani,
Oh ja.
die sich ganz, ganz viel auch einsetzt, da habe ich mich auch sehr mit ihr als Autorin und als Mensch beschäftigt im Prozess meines Buches, weil es da auch in einem Teil um die Rolle von Frauen in Marokko geht und sie da wirklich eine Vorreiterin ist und so ein Zugpferd, was die Frauenbewegung in Marokko angeht und sich dafür ganz viel einsetzt und sehr politische Bücher auch schreibt über das Land. Es gibt zum Beispiel eins, das heißt Sex und Lügen. Und da schreibt sie, es ist ein Sachbuch und hat da mit ganz vielen, ich glaube 13, 14 Frauen in Marokko gesprochen. Über ihr Liebesleben und über Sexualität, über Intimität und hat damit natürlich für einen Riesenaufruhr gesorgt, als das auch in Marokko rauskam. Und das hat so viele Frauen empowert, verschiedene Geschichten zu hören, die vielleicht auch immer noch tabuisiert sind im Land. Also das ist mal davon abgesehen, dass sie wirklich auch eine tolle Romanautorin ist, auch eine sehr beeindruckende Frau. Und vielleicht ein ganz expliziter Buchtipp, darüber haben wir auch gesprochen. Im Podcast habe ich Christine empfohlen. Das Buch heißt So reich wie der König und ist von Abigail Assor, einer Marokkanerin. Das spielt in Casablanca, eine Stadt, die jetzt nicht zu meinen Lieblingsstädten gehört, aber die auch sehr spannend ist. Spielt in den 90ern, geht um ja, eine ja, etwas schwierige Liebesgeschichte, aber es ist null romantisch, sondern eher wirklich fast politisch in Marokko zwischen zwei sehr unterschiedlichen Personen. Es geht ganz viel um Geld, um Macht, um Stellung, um Hierarchien. Also es ist jetzt nicht das positivste Buch über Marokko, aber auf jeden Fall auch ein ganz interessanter Aspekt, da mal so gesellschaftlich auch Einblick zu bekommen.
Ja, cool. Das sind ja dann wirklich auch mal andere Buchtipps. Danke
Ja.
dafür. Vielleicht passt das gut zum Abschluss, weil wir sind jetzt doch nicht mehr drauf eingegangen. Können wir noch was Literarisches, sag ich mal, von dir erwarten? Hast du irgendwas geplant?
Ja, also ich werde die Frage total oft gefragt, auch wenn ich mal so Fragensticker und so bei Insta mache und dann spare ich sie immer aus, weil ich gerade nicht so richtig weiß, was ich darauf antworten soll. Aber Fakt ist, ich habe einfach durch dieses Buch gemerkt, wie viel Spaß mir das Schreiben macht und wie viel mir das auch gibt, auch vielleicht parallel oder im Vergleich zu dem, was ich sonst mache, weil vieles, was ich mache, ist dann immer so, ich bereite was vor und dann geht das raus und dann gehe ich auf eine Bühne und dann, ne, so, dann bereite ich was vor für eine Sendung übermorgen und dann, ne, so, ist so kurzfristiges, sehr schnelles, kreatives Arbeiten. Und ich hätte total Bock auf was Längeres und ich habe auch das Gefühl, ich bin mit Marokko, was das Schreiben angeht, noch nicht durch. Habe aber auch gemerkt, dass mir das nicht so gut tut, mir da so einen Druck zu machen und zu denken, nur weil ich jetzt Bock habe und andere Bock haben, muss das jetzt schnell kommen, sondern was ich bei dem ersten Buch so toll fand, war, dass das wirklich so rauskam, so raus musste. Und ich habe mir geschworen, ich möchte schreiben, wenn sich das wieder so anfühlt. Und deswegen sauge ich jetzt in diesem Jahr all diese Marokko-Reisen auf und sammle ganz viel in meinem Kopf. Und auch durch diese Doku, glaube ich, wird auch noch mal ganz viel machen, wenn ich auch mehr mit Menschen noch mal ins Gespräch komme. Aber sagen wir so, es gibt ein Dokument auf diesem Computer und es gibt auch Pläne von Verlagsseiten. Die Frage ist halt nur, wie fülle ich die jetzt und wann? Aber ja, würde mich freuen, wenn ich das ohne Druck hinbekomme, weil nur dann, glaube ich, wird es auch gut. Also mal gucken. Aber die kurze Antwort ist ja.
Cool.
Wir schauen mal wann.
Ja, no pressure von unserer
Ja.
Seite, aber wir freuen uns.
Ja.
Ich würde sagen, wir trinken unseren Minztee jetzt aus und beobachten noch so ein bisschen das Treiben. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war super spannend. Ich finde auch immer toll, einfach so, ja, mal ein bisschen hinter, also ich sage das irgendwie immer, aber ein bisschen hinter die Kulissen auch mal gucken zu können. Und viel habe ich das Gefühl, kann man bei dir in den Stories auch schon hinter die Kulissen gucken, aber trotzdem total cool, auch mal mit dir direkt zu sprechen. Deswegen danke für deine Zeit und danke, dass du das überhaupt gemacht hast, dass du dich darauf
Ja,
eingelassen hast.
und danke für die Einladung und danke dir, dass du all das hier gemacht hast und dass du so viele Menschen zum Lesen bringst und vereinst in eurer Community. Das ist super, super cool. Ich habe gerade vorher vor der Aufnahme schon kurz geredet, da habe ich es schon gesagt, ich bin wirklich großer Fan und grüße alle Mädels, die lesen.
Danke dir. Das war's für heute. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass du eingeschaltet hast und vor allem bis zum Ende dran geblieben bist. Falls dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast am besten, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal.